Frank nachher.
Dankeschön, Dankeschön. Auch ich möchte alle sehr herzlich grüßen in dem teuren Namen des Herrn. Wünsche uns gottesreichen Segen. Besonders, dass wir nicht nur die Erinnerung an Pfingsten feiern, sondern dass wir es erleben, dass Gott uns gnädig ist und wir tatsächlich mit Heiligem Geist erfüllt werden würden. Ich grüße alle von nah und fern, vom äußersten Osten zum Süden, zum Norden, zum Westen. Gott segne alle, besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Wir haben 6 Geschwister aus Danzig hier, eine Stadt, die ich vor genau 60 Jahren besucht habe auf der Durchfahrt nach Zoppot und Gotenhafen. Damals gab es noch KDF, Kraft durch Freude. Die Kinder wurden versandt, um Ferien zu machen. Ich habe Danzig damals 1944 noch gesehen. Heute haben wir unsere Geschwister hier zum ersten Mal und wir heißen sie ganz, ganz besonders herzlich willkommen. Dann ebenfalls alle, die auch zum ersten Mal hier sind und alle, die nun wiederholt kommen, um Gottes Wort zu hören. Der Mai hatte es in sich, ich habe mir einige Notizen gemacht und habe auch vom Internet einiges mitgebracht, um ganz kurz einen Überblick zu geben von dem, was wir im Mai persönlich oder auch insgesamt miterlebt haben. An dieser Stätte halten wir es so, dass wir Gottes Wort auf den Leuchter stellen, dass wir den evangelistischen Teil, den prophetischen Teil, den lehrmäßigen Teil in ausgewogener Weise verkündigen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, selig zu werden. Denn das war das Gelübde, das ich dem Herrn gab, dass alle, die Gottes Wort aus meinem Munde hören, bei ihm in der Herrlichkeit sein möchten. Mir kam der Gedanke, wenn alle Prediger mal 5 Minuten in der Hölle sein könnten, um dann das Evangelium der Rettung mit Feuer des Heiligen Geistes verkündigen zu können. Wir sind einfach in der Verkündigung lasch geworden. Wir haben den Menschen nicht vor Augen geführt, was sie erwartet, wenn sie ungerettet in die Ewigkeit hinübergehen. Ich sage noch einmal, wenn jeder Prediger mal 5 Minuten in der Hölle zubringen würde, in welch einer Weise würde er dann das Evangelium verkündigen und warnen und warnen und nicht erst warten, bis Lukas 16 Erfüllung findet, dass der reiche Mann seine Augen in der Hölle auftut, dann auch seinen Mund und sende nicht zu meinen Brüdern, dass sie gewarnt werden. Möge es so sein, auch wenn wir es nicht betonen, dass uns allen klar wird, wer nicht gerettet ist, der ist verloren. Und wer nicht das ewige Leben hat, kann nicht ewig leben. Es muss einfach deutlich gesagt werden, dass am Kreuz auf Golgatha die Versöhnung Gottes mit der Menschheit stattgefunden hat. Und wer verloren geht, geht absichtlich verloren, weil er die Rettung, die Gnade und das Heil nicht angenommen hat. Fangen wir an mit der Israel-Reise. Es war eine der gesegneten Reisen. Und wir haben 8 Brüder und Schwestern im Jordan getauft. Und es war einfach eine abgerundete, harmonische Reise. Wir haben im Garten, wo ja auch die Gruft ist, direkt angrenzend an Golgatha, das Abendmahl gefeiert. Es war insgesamt eine schöne Reise. Und die Taufe war auch schön. Alles war abgerundet und schön. Ich komme gleich auf Israel noch zurück, was mich und uns betrübt hat. Ehe ich das erwähne, möchte ich ganz kurz auf Montagabend zurückkommen. Montagabend um etwa 22.10 Uhr dachte ich bei mir selber, mach Schluss im Büro, sehe die Tagesnachrichten und ich muss ehrlich gestehen, Schande wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich kenne mich mit dem Apparat nicht aus. Ich weiß nicht, wie ein Fernseher bedient wird. Und ich habe hin und her geschaltet, 3 Schalter waren ja zur Verfügung und siehe da, Bibel TV. Und ich hörte den 2. Teil von dem Kongress, der am 8. Mai in Stuttgart stattfand, wo die Einheit politisch und religiös gefeiert wurde. Wir haben dann aus dem Internet die Seiten herausgeholt. 10.000 Teilnehmer bei Europatreffen christlicher Gemeinschaften am 8.5. Kardinal wird aufgeführt, alle Persönlichkeiten, die daran teilgenommen haben. Aus 175 Kirchen und Freikirchen, Gemeinschaften aus ganz Europa waren die 10.000 zusammengekommen. Das war noch nicht das Allerschlimmste. Es kam tatsächlich sehr, sehr stark. Plötzlich sagte der Moderator, er ging auf Schumann ein, Robert Schumann, der 1950 als französischer Außenminister sozusagen schon die Vorgabe machte, wie Europa denn nun werden sollte. Er ging auf den 25. März 1957 ein, als die römischen Verträge gemacht wurden und hat dann die Einheit der Christen gefeiert und sagt, wartet mit Applaus, bis ich gesagt habe, was zu sagen sei. Und wisst ihr, was dann kam? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns froh und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, meinen Ohren nicht. Ich dachte, was ist denn jetzt? Ein Wort aus Psalm 118, Vers 24, ein Wort, das wir oft wiederholen, denn es ist der Tag des Heils, der Tag der Gnade. Und das war noch nicht alles. Dann sagt er, und jetzt werde ich darum bitten, dass Madame so und so, Herr so und so, Madame so und so nach vorne kommen und dass wir in 4 Sprachen aus dem Johannesevangelium, dem 17. Kapitel lesen. Ich habe mir die Verse notiert. Es war Vers 20, 21, 22 und 23 in deutscher Sprache, in englischer Sprache, in französischer Sprache und in italienischer Sprache. Und dann wieder Applaus, die große Feier, die Vereinigung Europas unter christlicher Vorherrschaft, Vereinigung der Kirchen und Freikirchen, alle waren da. Und dann hat es mein Herz wieder zerrissen und ich dachte an die Gläubigen. Und diesmal habe ich nicht an die Gläubigen gedacht, die dort repräsentativ teilgenommen haben, aus allen Freikirchen und Gemeinschaften. Ich habe in dem Moment an die Gläubigen gedacht, die zerteilt, zerstritten, innerhalb der Botschaft ihre eigenen Wege gehen, die Orientierung vom Wort völlig außer Acht gelassen haben, die gewisse Ausschnitte oder Aussprüche Bruder Brenhims sich zu eigen machen, überhaupt nicht daran denken, die Heilige Schrift zu Rate zu ziehen, sondern sagen, was sie wollen und tun, was ihnen gerade gut dünkt. Mein Herz war tatsächlich zerrissen. Eine politisch-religiöse Einheit für ganz Europa und für die ganze Welt. Wie steht's um die Einheit der wahrhaft Gläubigen, um die Einheit im Geiste, im Worte, in völliger Übereinstimmung mit Gott und mit seinem Wort in dieser Zeit? Brüder und Schwestern, Freunde, wenn man das so live sieht, es ging wohl eine ganze Stunde, dann geht man in sich. Und ich habe mich gefragt, was denn Gottes Wort, das mit Wahrhaftigkeit verkündigt wurde, ausgerichtet hat. Wir wissen und glauben, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, doch genauso sollten wir tatsächlich darauf achten, dass es uns mitnimmt, dass wir auch in Worte erfunden werden und in Übereinstimmung mit Gott und in Übereinstimmung miteinander gebracht werden. Natürlich an einem solch denkwürdigen Tag, und der 1. Mai war ja die Krönung der Einheit Europas. Wir haben es alle mitbekommen. Überall wurde gefeiert. 455 Millionen unter einem Dach. Ist doch alles eine schöne Sache. Wenn wir damit nicht zum Worte Gottes gehen könnten, wenn wir nicht Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, wenn wir nicht Offenbarung 13, Offenbarung 17 aufschlagen könnten und sagen, heute, jetzt ist diese Schrift erfüllt vor unseren Augen. Und wenn man dann diese Vereinigung Kardinäle und Bischöfe, Anglikaner, Lutheraner, Orthodoxe mit langem Bart von hier herunter eingehüllt und alle machen mit und alle sind mit der Charismatik mitgerissen. Da wird die Beatmusik gespielt und alles ist im Rhythmus. Was sagte Bruder Brenhim? Wir müssen in Übereinstimmung mit dem Komposer sein. Das ist der Dichter, ja, der Komposer? Ja, in Übereinstimmung nicht nur, dass wir daneben singen, sondern nach den Noten singen. Dass Gottes Wort tatsächlich in der Praxis unseres Fußes Leuchte geworden sein könnte. Ich glaube es, dass es so ist. Sonst kämen wir nicht zusammen. Wir haben ja nicht einen Propheten, den wir verehren. Wir haben von Gott die Gnade empfangen, einen von ihm Gesandten, nicht als Ziel, sondern als Wegweiser, als Wegbereiter zu begreifen, wie es mit Johannes dem Täufer auch war. Evangelium Johannes 1, Vers 6. Ein Mann von Gott gesandt zum Volke Gottes, um dem Herrn den Weg zu bahnen. Wenn ich das jetzt so erwähne, dann muss ich tatsächlich auf die Israelreise zurückkommen. Auch da hat es uns zutiefst bewegt. Es war wohl Ariel in Judäa, wo wir uns zu dem Zeitpunkt befanden. Und irgendein netter Herr hat uns nach dem Mittagessen mitgenommen und wollte uns einen Vortrag halten. Hier stand eine Statue von Elia und dort stand die Leiter, die Jakob gesehen hatte, die von der Erde zum Himmel hinaufsteigt. Und dann hat er uns in der brennenden Hitze einen Vortrag gehalten über die Wurzeln und die Wurzeln und die Besinnung auf die Wurzeln. Und dann sagt er, Elia, Elia soll kommen, Elia soll kommen. Dann hat er seine Gruppe wohl aufgerufen, dreimal Elia zu rufen, damit er kommt. Irgendjemand hat auf einen Knopf gedrückt, da war eine Rutsche und dann ist Elia runtergefahren, richtig schön runtergefahren. Ich denke, was ist das denn? Und dann hat er wieder was erzählt und dann sollten sie wieder dreimal Elia, Elia, Elia rufen, wieder auf den Knopf gedrückt und Elia, der fährt wieder auf der Rutsche hoch. Und wieder hat es mein Herz zerrissen, weil das Volk Israel den Tag der göttlichen Heimsuchung nicht erkannt hat. Und wer Bescheid weiß, der ist ja auch darüber informiert, dass bei jedem Pesach wird ein Stuhl freigelassen und ein Glas mit Wein gefüllt, dass wenn Elia kommt, dass er Platz nehmen kann und dass er auch am Mahl teilnehmen kann. Noch heute warten sie auf Elia. Aber wir wissen genau von der Schrift her, dass zwei Zeugen nach Israel kommen werden. Aber lasst mich sagen, die Heilige Schrift ist so geschrieben, dass keiner von selbst dahinter kommt. Es muss von Gott geoffenbart werden. Anders geht es nicht. Es gibt gar keine Möglichkeit, in einer anderen Weise der Sache beizukommen, es sei denn, es wird uns tatsächlich geoffenbart. Wenn man das Zeitgeschehen betrachtet, und nur um ganz kurz den Rückblick zu tun, vor 470 Jahren, 80 Jahren, wurde die Welt geteilt. Die Reformation brach durch. Wir alle wissen, die 95 Thesen wurden an die Schlosskirche genagelt. Ich habe den Besuch in Wittenberg gemacht, habe die Kirchentür gesehen, an der die Thesen genagelt wurden. Europa und Deutschland wurden geteilt. Protestanten, Katholiken. Von dem Land, wo Martin Luther war, nördlich, östlich, alles Protestanten. Südlich, alles Katholiken. Bis zum heutigen Tage. Obwohl die Reformation bis Genf und Graz, nachzulesen in der Kirchengeschichte, die Reformation mündete in Genf, sie mündete in Graz. In Genf eine Riesentafel in Erinnerung an die Reformation. Aber dann kam die Gegenreformation. Was ich nur sagen möchte ist, und nach dem Zweiten Weltkrieg, wie schon vorher in Teheran und dann auf Jalta beschlossen wurde, wie Europa geteilt wird, Ost und West. Und diese Teilung hatte ihr Ende genommen, 9. November 1989. Und seitdem ist der Vereinigungsprozess im Lande und in ganz Europa unterwegs. Und wir sehen tatsächlich die Schrift erfüllt vor unseren Augen. dass die letzte Weltmacht als römisches Reich entsteht. Wir sehen das alles deutlich, wie Politik und Wirtschaft und Religion, wie alles unter ein Dach gebracht wird. Und wenn wir dazu aus dem Markus-Evangelium lesen würden, da sagt der Herr, ich habe euch alles im Voraus gesagt. Und Brüder und Schwestern, wir haben es hier im Hesekiel mitgelesen. Es geht einfach darum, dass dem Volke nur gesagt wird, was Gott wirklich gesagt hat. Und dazu ist es nötig, wie hier bildlich dargestellt, dass der Mann, der das Wort zu bringen, zu verkündigen hat, als erstes Mal die Buchrolle zu sich nimmt, sie verspeist. Wir müssen das Wort zuerst aufnehmen, ehe wir es weitergeben können. Und das Wort geschah immer zu den Propheten. Und die Propheten hatten die Aufgabe, das Wort weiterzugeben. Und wie wir es ja gelesen haben, das Volk war immer widerspenstig. Nur die Auserwählten haben tatsächlich zu jeder Zeit das Wort Gottes gehört. Wollte ich noch auf all diese aus dem Internet von Bruder Pascuzzi aus Paris direkt alle Botschaften aus dem Vatikan hier vorlesen, wie die Vorreiterrolle der römischen Kirche nicht nur hinter dem Vorhang, sondern ganz offen deklariert wird und wie alles wieder vereinigt werden soll und auch vereinigt wird. Brüder und Schwestern, wir leben tatsächlich am Ende der Endzeit. Wir haben, wie es auch wiederholt, aus dem Munde Bruder Brenhims gehört, wie es am Ende sein wird. Sah er nicht 1933, wie der Kommunismus und der Sozialismus und alles aufkommen würde und wie alles im Katholizismus münden würde? Ich glaube, es war heute, ich habe es selbst nicht gehört, wo Mr. Bush den Papst als großen Gottesmann genannt hat, der nun alles zu leiten vermag. Wir urteilen an dieser Stätte nicht. Aber wenn wir glauben, dass es Endzeit ist, wenn wir glauben, was in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben steht, dass dieses Evangelium vom Reich allen Völkern zum Zeugnis gepredigt wird, dann wird das Ende kommen. Wenn wir glauben, dass Offenbarung 14, Vers 6 wahr ist, dann steht auch hier geschrieben, ich lese es vielleicht, damit es alle genau aus der Heiligen Schrift hören, nämlich so, wie es hier tatsächlich geschrieben steht. Es ist für uns einfach wichtig, nicht nur etwas zu sagen, sondern zu sagen, was Gott gesagt hat. Offenbarung 14, Vers 6. Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben, mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Und lest nach, was die drei Hauptpunkte waren, die verkündigt werden sollten. Es wird direkt ausgerufen in Vers 7. Er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts. Betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Jetzt kommt's direkt. Hinter ihm kam ein anderer, zweiter Engel, der rief, gefallen, gefallen, ist das große Babylon, das alle Völker vom Glutwein seine Unzucht hat trinken lassen. Ja, was ist Babylon? Eine Verwirrung, aus der niemand von selber herauskommt. Wie wir auch schon gesagt haben, alle Wege führen nach Rom, aber nur ein Weg führt heraus. Nur ein Weg. Und das ist der, der von sich sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist eine solche Vermischung international und Verwirrung, dass tatsächlich nur von Gott aus Orientierung kommen kann, um aus dem Labyrinth herauszufinden. Und dazu ist die Botschaft gegeben worden, um herauszurufen, ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Das ist das Gegenteil von dem, was ich am Montagabend sah und was am 8. Mai in Stuttgart präsentiert wurde. Dort wird alles zusammengerufen und man liest Gottes Wort und versteckt sich darunter, doch der Herr will eine Einheit haben. Vater, du in mir und ich in ihnen, auf dass wir eins sind. Göttliche Einheit ist nicht politischer und religiöser Natur. Göttliche Einheit ist die Einheit aller Söhne und Töchter Gottes, durch den Heiligen Geist bewirkt und so das ganze Wort Gottes glaubend bis hin zu allen Verheißungen, die unsere Zeit betreffen und auch besonders in Vers 9 zum Ausdruck gebracht wird, in Offenbarung, dem 14. Kapitel. Noch ein anderer, dritter Engel, sagte oder folgte ihnen nach, der mit lauter Stimme ruft, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seiner Stirn oder Hand annimmt, der wird gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher seines Zornes hergestellt worden ist oder hergestellt wird. Ich will gar nicht weiterlesen. Wir kennen all diese Schriftstellen, denen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen und diesem großen Mann Huldigung so darbieten, haben keine Chance. Sie werden gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sagt Gottes Wort. Und dann uns allen zum Trost im 15. Kapitel in Offenbarung, dem 15. Kapitel haben wir die Überwinderschar, die den Sieg davonträgt. Es muss die Information gegeben werden, worüber wir den Sieg haben müssen, was besiegt werden muss, worin die Niederlage besteht. Lesen wir es aus Offenbarung, dem 15. Kapitel von Vers 1. Weiter sah ich ein anderes, großes und wunderbares Zeichen im oder am Himmel. Sieben Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten, denn durch diese kam der Zorn Gottes zum Abschluss. Und ich sah etwas wie ein kristallenes Meer, das mit Feuer durchmengt war. Und ich sah die, welche den Sieg über das Tier, über sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, am kristallenen Meer stehen mit Harfen Gottes in der Hand. Zu dieser Schar wollen wir gehören. Aber fragt heute, geht heute durch alle Gemeinden, durch alle 175, die dort repräsentiert waren, und fragt, was ist das Mahlzeichen des Tieres? Was ist die Zahl seines Namens. Wer ist das Tier? Und ich kann euch fast die Garantie geben, dass alle euch einen schönen Blick noch geben würden, den Kopf schütteln und sich vielleicht die Frage stellen, weshalb ihr überhaupt auf den Gedanken gekommen seid, eine derartige Frage zu stellen. Und wer will es wissen? Keiner will es wissen. Alle wollen in Ruhe gelassen werden. Aber wir müssen es wissen. Das geht nicht anders. Und auch aus dem Grunde hat Gott Bruder Branham gesandt, um uns in das prophetische Wort einzuführen. Und ich sage euch auch noch etwas. Wenn wir schon das Wort aus dem Hesekiel gelesen hatten und uns vor Augen geführt wurde, dass derjenige, der das Wort verkündigen soll, der muss ja diese Buchrolle mit allem, was darin geschrieben steht, auch selber in sich aufnehmen. Um wie es hier geschrieben steht, er muss die Rolle essen. Was meint ihr, weshalb ich, es war wohl 1982, auf die Insel Patmos gefahren bin, von Piräus, von Griechenland, von Athen aus, durch die ganze Ägäis, auf die Insel Patmos. Doch nur mit einem Verlangen, die 22 Kapitel zu lesen und nochmal zu lesen und nochmal zu lesen. Auf und ab zu gehen, auf dem steinigen Boden, der dort ist. Und das Wort in meiner Hand haltend und in meinem Herzen tragend, sagen, Herr, der Zeitpunkt ist da. Ich brauche völlige Klarheit über das Wort, das ich lese. Ich habe wieder neu angefangen und habe neu gelesen. Wir sind nicht hier, um nur etwas theoretisch weiterzugeben. Wir sind hier, um zu sagen, so ist es, wie Gott es uns in seinem Worte hinterlassen hat. Und wir haben die Sache nicht leicht genommen, sondern es ist uns ein Herzensanliegen, denn das Volk Gottes hat ein göttliches Recht darauf, das Wort, das Gott geoffenbart hat, zu hören. Und auch ihr müsst es essen. Denn deshalb steht ja geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Worte, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und darauf kommt es jetzt wirklich an, dass wir Gottes Wort in uns aufnehmen. Ich hatte mir in Verbindung mit Psalm 118 noch Matthäus 21 notiert, nämlich wo der Herr mit dem Volke sprach. Ich möchte es kurz lesen, nur ein Vers. Matthäus 21, Vers 42. Hier hat der Herr nicht nur einen Vers aus Psalm 118, sondern mindestens zwei Verse wiedergegeben. Matthäus 21, 42. Jesus fuhr fort, habt ihr noch niemals in den Schriften das Wort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben oder hatten, der ist zum Eckstein geworden, durch den Herrn ist es geworden und ein Wunder in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch genommen und einem Volke gegeben werden, das dessen Früchte trägt. Ich weiß nicht, wie viele von den Israelreisenden noch in Erinnerung haben, wie oft man dort aus dem Munde von unseren jüdischen Mitbrüdern den Satz aus oder den Vers oder das Zitat aus Johannes 4 hört. Das Heil kommt von den Juden. Dann schwillt die Brust ein bisschen an. Das Heil kommt von den Juden. Mein Heil kommt von Gott. Unser Heil kommt nur von Gott. Am ganzen Tage des Heils. Aber dadurch, dass das Heil Gottes zu Israel kam und Israel es nicht angenommen hat, ist es weitergegangen. Dann ist das Heil Gottes von den Juden zu den Samaritern und von den Samaritern zu den Heiden gegangen. Das ist der Weg, den wir nachvollziehen können. Es nützt also gar nichts, auf Elia zu warten und stolz zu sein, das Heil kommt von den Juden. Nein, das Heil kommt von Gott. Es muss aber angenommen werden. Der Apostel Petrus hat in Apostelgeschichte, dem 4. Kapitel, auch den Schriftgelehrten und hauptsächlich denen, die ja meinten, im Dienst Gottes zu stehen, auch noch einiges zu sagen gehabt. Und es sind immer die Bauleute, nicht das Volk, nicht die Herde, es sind die Hirten, die sich als Baumeister, als Bauleute aufführen. Sie sind es, die das Volk abhalten. Hier steht es geschrieben, Apostelgeschichte, 4. Kapitel. Vielleicht lesen wir nur die Verse 11 und 12. Dieser Jesus, der von euch Bauleuten verworfene Stein, ist zum Eckstein geworden, und in keinem anderen ist die Rettung oder das Heil zu finden, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie selig werden können. Wenn wir mit diesem Wort zu Matthäus 23 gehen, da hat der Herr tatsächlich ein wenig Gericht abgehalten, aber das tatsächlich in einer Weise, wie es sich kein Prediger erlauben könnte. Er hat die Schriftgelehrten, die sich auf den Lehrstuhl Moses gesetzt hatten, tatsächlich so vorgeknöpft und hat ihnen das gesagt, was zu sagen sei. Wenn wir heute, und das sage ich jetzt auch in Liebe, wenn wir heute einem Moslem, einem Buddhisten, einem Katholiken, einem Protestanten, einem Orthodoxen, wenn wir ihm sagen müssen, hört Leute, ihr seid nicht auf dem rechten Weg, ihr habt den Weg des Heils nicht beschritten. Ihr habt Philosophie, ihr habt Religion, habt aber nicht den Weg beschritten, den Weg des Heils. Das ertragen die Leute sehr schlecht, weil alle glauben, wirklich alle glauben, dass sie recht glauben, auf dem rechten Wege sind. Und wenn die Buddhisten ans Nirvana glauben, nämlich dass man irgendwann überhaupt nicht mehr ist, alle glauben irgendetwas und berührt ihren Glauben, dann geht es überhaupt nicht gut. Und der Herr Jesus hatte das Recht damals und er hat heute das Recht, mit uns allen zu reden und uns zu sagen, ihr seid im Irrtum, weil ihr die Heilige Schrift und die Kraft Gottes nicht kennt. Markus 7, Vers 7. Aber hier in Matthäus 23, Vers 2, auf den Lehrstuhl Moses haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Und dann kommt unser Herr zur Sache und hat in Vers 9 schon die Entwicklung in der Kirchengeschichte gesehen und hat zum Ausdruck gebracht, hat es gesagt, und niemand auf Erden sollt ihr euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel, und auch keinen Lehrer und so weiter. Was hat der jüdische Repräsentant oder Botschafter in Warschau gesagt, über Radio oder Fernsehen gesagt? Ihr habt den Heiligen Vater in Rom, wir haben ihn im Himmel. Ja, das kann man so sagen, noch kann man es sagen, lange nicht mehr. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Punkt, hier sind einige Male, man kann es nachzählen, wehe euch Schriftgelehrten, Vers 13, wehe euch Schriftgelehrten, Vers 14, Vers 15, 16, immer weiter und weiter. Der Herr hat sie als Heuchler bezeichnet. Überlegt, ein Mensch, der Gott Tag und Nacht dient, der rund um die Uhr betet, der das Gesetz liest, der es in sich trägt, aber ohne Offenbarung nützt alles nichts. Man kann die Bibel auswendig kennen und es muss einem von Gott geoffenbart werden. Und dann haben wir es hier, wie ja in diesen Versen geschrieben steht, dann abschließend nach Vers 29, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, und ihr schmückt die Grabstätten der Propheten und ihre Grab und die Grabmäler der Gerechten. Seid mir nicht böse. Und ich bitte es, nicht misszuverstehen. Aber es wiederholt sich in unserer Zeit. Das Grab des Propheten mit der schönen Pyramide wird geschmückt. Ich sehe das nicht ein. Wir schmücken nicht das Grab eines Propheten. Wir danken Gott für den Dienst, den er geschenkt hat. Für die biblische Orientierung, die uns gegeben wurde. Für das prophetische Wort und die lehrmäßigen Dinge, die erstattet und auf den Leuchter gestellt wurden. Und deshalb sagen wir, ein Prophet ist ein Wegweiser, an dem man nicht stehen bleibt, sondern sich den Weg weisen lässt und ihn dann geht. Und nicht einen Tanz um ihn macht, sondern die göttliche Orientierung vom Worte her aus Gnaden bekommt. Dann haben wir hier in Vers 34 in Matthäus 23, deshalb seht, ich sende euch Propheten und Weise und Gelehrte oder Lehrer der Schrift. Von denen werdet ihr wieder einige töten, kreuzigen, in den Synagogen geißeln und verfolgen. Jetzt kommt eigentlich das, was mich am meisten bewegt. Von Vers 37. Wenn das Volk Gottes die Stunde der göttlichen Gnadenheimsuchung verpasst, an dem vorbeigeht, was Gott zu ihrer Zeit gemäß seinem Worte auf Erden tut, anschließend geht Gott an ihnen vorbei. Das geht nicht anders. Und dann hören wir siebenmal in Offenbarung 2 und 3, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Brüder und Schwestern, ein Evangelium wird überall gepredigt. Alle sagen, wir predigen das Evangelium. Paulus aber schreibt, es gibt nur ein Evangelium und alles andere ist von Menschen umgedeutet worden. Und deshalb sagt er, ich habe das Evangelium nicht in einem Unterricht gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi empfangen. Es geht nicht anders. Nur dann, wenn uns Gottes heiliges Wort durch Offenbarung geschenkt wird, wenn wir selber die Schrift essen, in uns aufnehmen, und sie zur Offenbarung werden kann. Nur dann können wir es anderen genauso weitergeben. Jetzt haben wir von Vers 37 in Matthäus 23 die Mahnung, Jerusalem, Jerusalem, dass du die Propheten und die zu dir Gesandten steinigst. Gesandten. Wir haben es von Hesekiel gehört, wohin ich dich sende. Ich sende dich zu ihnen, ob sie hören oder nicht hören. Sie sollen wissen, dass ein Prophet unter ihnen war, der ihnen das Wort verkündigt hat, und sie haben keine Entschuldigung am Tage des Gerichts. Aber sie haben das Wort zum Gericht gehört, weil sie es nicht geglaubt und aufgenommen haben und in ihren Traditionen geblieben sind. Und dann kommt der Vers, wer ja auch in Matthäus 21, 11, 9 bis 11 und hier in Kapitel 23 geschrieben steht, im zweiten Teil von Vers 37. Wie oft habe ich deine Kinder um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt, doch ihr habt nicht gewollt. Wenn ich jetzt die beiden Begriffe Schöpfungsordnung und Heilsordnung gebrauche, lasst mich ein Beispiel geben, das ich hier auf dem Missionsgelände miterlebt habe. Wie die göttliche Ordnung in der Natur erhalten geblieben ist. Es begab sich, verzeiht, ich sage sonst keine Geschichten, es begab sich an einem Tag, dass eine Entenmutter mit 12 Jungen um das Wasser herumging. Wir sahen es, ich glaube, es war Bruder Siegfried, der das Türchen öffnete, und als es geöffnet war, auf der nächsten Runde ist die Mutter mit ihren 12 Jungen ins Wasser zum ersten Mal. Und alle konnten schwimmen, genau wie die Mutter. Aber jetzt kommt's. Als die Abenddämmerung einsetzte, dachte ich bei mir selber, schau doch mal, was auf dem Wasser vor sich geht. Und ich sah nur eine Ente. Die Jungen waren nicht mehr da. Ich dachte bei mir selber, ja, was ist denn nun passiert? Da sitzt die Ente auf diesem Viereck und wo sind die Jungen? Und wie man naiv ist, ich bin reingegangen, habe eine Brotschnitte gebrochen und kam wieder zum Türchen und habe gezeigt, dass ich Nahrung mitgebracht habe und siehe da, alle 12 waren unter dem Fittichen der Mutter. Man hat keines von ihnen sehen können. Ich habe es nicht gesehen. Alle 12 hatten Platz unter den Fittichen. Die Mutter kam und alle Jungen kamen. Wenn der Herr sagt, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein, so bewahrt, so beschützt, man sah sie gar nicht mehr. Sie waren ganz eng an der Mutter. Sie wussten, wohin sie gehörten. Besonders in dem Moment, als die Dunkelheit einsetzte. Oh, ich dachte bei mir selber, geliebter Herr, es ist Abendzeit geworden. Der Tag hat sich geneigt. Die Mitternachtsstunde bricht herein. Wie versammelst du die Deine? Wie versammelst du sie, dass sie ganz nahe an dir sind, deine Wärme verspüren, dass sie wissen, wie gut du es mit ihnen meinst? Der Herr sagte, ich habe euch versammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Und ich sage noch einmal, sie haben die Stunde der gnädigen Heimsuchung Gottes verpasst, sind einen Weg gegangen, den kein anderes Volk, kein anderer Stamm auf Erden gehen musste. Und der Herr hat das Gericht angekündigt, nachzulesen. Lukas 19 von Vers 41 im Besonderen und dann die Erklärung, weil du die Stunde deine Heimsuchung nicht erkannt hast. Brüder und Schwestern, wenn wir auf den Dienst Bruder Brenhams hinweisen, dann nicht aus Lust und Laune, sondern um zu sagen, dass Gott sein Wort erfüllt hat, dass er am Ende des Tages des Heils einen Propheten sandte, um das prophetische Wort zu offenbaren und uns die Einführung zu geben, die wir alle nie gesehen und nie erlebt hätten, wenn es diesen Dienst nicht gegeben hätte. Es genügt aber nicht, dass sich jetzt Leute auf den Lehrstuhl des Propheten setzen und sagen, der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Nein, es ist unsere heilige Pflicht, das Wort zu essen und es dann weitertragen zu können. Nicht nur, wenn Bruder Brenhem das Wort geoffenbart bekam, auch wir müssen dasselbe Wort durch denselben Geist geoffenbart bekommen. Und heute ruft der Herr uns zusammen, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und wir sagen es hier und heute, es genügt uns nicht, Pfingsten nur als Erinnerung zu feiern. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir alle innig darum beten müssen, dass die Salbung des Heiligen Geistes uns lehren kann. Es genügt nicht, dass wir meinetwegen im 1. Johannes im 2. Kapitel lesen, wie die Salbung euch lehrt. So ist's recht. Die muss ja erst über uns kommen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war der Gesalbte. Das Wort Maschiach bedeutet Gesalbte. Im ganzen Alten Testament wurden Könige und Priester gesalbt. Und wir sollen ein Volk von Königen und Priestern sein. So steht schon im 2. Mose im 19. Kapitel geschrieben. Und der neue Bund ist ja nicht theoretisch, sondern praktisch. Der neue Bund ist in Kraft. Im Alten Testament hat Gott verheißen, meinetwegen Hesekiel 11, Vers 19, dass er einen neuen Bund machen wird, ein neues Herz geben wird, einen neuen Geist geben wird. Aber das muss dann wahr werden. Es genügt uns nicht, wenn wir in Jesaja 44 lesen, in Vers 3, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wird, wie auf dürres Land. Auch das wurde mir zur Predigt. Verzeihung, ich werde es wahrscheinlich in der Weise nie wiederholen wie heute, dass ich mal eine Geschichte erzähle. Aber wir haben es hier erlebt. In den letzten Tagen, da kamen Wolken auf, es hat sogar 2 oder 3 Mal gedonnert, und wir haben mit Regen gerechnet. Der Wind war aber nicht uns zugetan. Der Wind hat tatsächlich tagelang alles rechts und links vorbeigeführt. Ich war traurig. Ich bin ja ein Mann der Natur, pflanze gern, sehe auch gern, wenn alles Gepflanzte wächst. Ich habe einfach Regen gewollt und dachte bei mir selber, ja, nicht nur der Regen, sondern auch die Windrichtung. Der Wind muss kommen, um die Wolken dahin zu bringen, wo gedürstet wird, wo das Land dürr ist. Wenn wir in Apostelgeschichte lesen, im 2. Kapitel, von den gewaltigen Brausen, als wenn ein Wind daherfährt. Der Geist Gottes kam mit aller Macht dahin, wo die 120 versammelt waren. In dem Zusammenhang kam mir der Gedanke, wie schön wäre es, wenn Gott in unsere Richtung die Wolken dirigieren könnte. Die Wolken die den Regen des Segens in sich bergen. Wenn es Gott gefallen könnte, heute aus Gnaden den Anfang zu machen. Nachgelesen haben wir die Worte schon oft und wir haben sie auch wiederholt. Jetzt haben wir tatsächlich das Verlangen, so wie der Sohn Gottes, der Gesalbte war und dem Simon gesagt wurde, dass er nicht sterben werde, bis er den Gesalbten des Herrn gesehen hat. Wie in Psalm 45 geschrieben steht, du, o Gott, hast mich gesalbt mit Freudenöl. Wiederholt in der Apostelgeschichte und im Hebräerbrief, dass die Salbung über den Sohn Gottes kam. Und Brüder und Schwestern, wenn der Sohn Gottes die Salbung nötig hatte, wie nötig haben wir die Salbung des Heiligen Geistes? Alles, auch diese Beschreibungen haben im Grunde genommen immer das Ziel, etwas ganz Besonderes zum Ausdruck zu bringen. Wenn der Herr sagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, dann spricht er die an, die den Dienst tun sollen und alle, die zur Gemeinde gehören und an dem Dienst Anteil haben werden. Mögen auch bei den ersten Worten nur die Apostel dabei gewesen sein. Auf dem Söller waren 120. Also nicht nur diejenigen, die das Wort zu tragen, zu verkündigen haben, sollen mit Kraft ausgerüstet werden, mit Kraft aus der Höhe, sondern alle, die zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehören, damit die Kraft Gottes mit uns sei, um das Evangelium eine Durchschlagskraft bekommt, wie noch nie zuvor oder wie am Ende. Und dann haben wir all die Verheißungen in der Heiligen Schrift, die Gott uns in wunderbarer Weise gegeben hat. Gehen wir zu Jesaja, dem 53. Kapitel. Da haben wir in Vers 10, wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird. Das hat er getan. Er hat sein Leben als Sühne hingegeben. Und dann haben wir die Heilsverheißung aus dem Alten Testament, die Abraham, die David gegeben worden sind, die haben wir dann im Neuen Testament in ihrer Erfüllung vor Augen geführt bekommen. Galater, 3. Kapitel, 8. Vers, Galater 3, Vers 14, wo Christus der Same ist und wir alle ebenfalls der Same, der hervorgekommen ist, weil der Sohn Gottes sich zum Opfer gegeben hat. Brüder und Schwestern, nicht nur Erinnerung an das, was zu Pfingsten geschah, sondern erleben. Einfach Gott zu bitten, dass er seinen Geist ausgießen sollte. Wollt ihr euch die Schriftstelle merken, wo Priester geweiht wurden durch Salbung? Da gibt's eine ganze Liste, die man hier vortragen könnte. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Da steht's geschrieben, ihr sollt mir ein besonderes Eigentum sein, ein Volk von Königen und Priestern. Und dann steht in 2. Mose 28, Vers 41, wie gesalbt werden soll und wie durch die Salbung die Weihe kommt und wie die Weihe notwendig war für den Dienst, für die Ausführung des Dienstes. Brüder und Schwestern, wir kommen nicht daran vorbei. Gott möchte, dass wir als Gesamtgemeinde erkennen, wie viel die Zeit oder die Uhr geschlagen hat und was unsere Aufgabe ist, nämlich dasselbe Wort zu tragen, aber von der Gesamtgemeinde getragen zu werden. Derselbe Paulus, der gesagt hat, als es ihm gefiel, mich in seinen Dienst einzusetzen, bat die Gemeinde darum, für ihn zu beten. Geht zurück zu Apostelgeschichte, dem 4. Kapitel. Dort wurde gebeten: Herr, strecke deinen Arm aus, gib deinen Knechten Kraft, dein Wort zu verkündigen. Der Zeitpunkt ist einfach da, wo wir nicht nur eine Botschaft vortragen, sondern wo Gott gegenwärtig ist, wo wirklich der Heilige Geist von Sünde überzeugt, von Gerechtigkeit, von Gericht, wo der Heilige Geist Buße schenkt, wo in Erfüllung gehen kann, seht, dass Gottes Geist euch zur Buße leitet. Was war zu Pfingsten? Buße wurde nicht nur gepredigt. Unter der Predigt wirkte der Heilige Geist und die Leute taten Buße und ließen sich taufen. Es waren Entscheidungen in der Gegenwart Gottes, und zwar in dem Moment, wo das Wort gepredigt wurde. Genauso wird es jetzt zum Ende hin sein. Man könnte noch sehr viele Bibelstellen lesen, aus 1. Petrus, dem 2. Kapitel. Ihr seid das königliche Priestertum. Und da führt er aus, Petrus führt es genauso aus, wie unser Herr es auch gesagt hat. Sie stoßen sich an ihm, nämlich an dem, der eigentlich der Eckstein ist. Und hier haben wir es in 1. Petrus, im zweiten Kapitel, 1. Petrus 2, Vers 7. Euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Und wisst ihr, ihr könnt es nachlesen, es steht tatsächlich geschrieben, wer über den Stein fällt, den wird er zermalmen. Man darf darüber nicht stolpern, auch über unseren geliebten Herrn nicht. Auch wenn er einmal in seiner Menschheit beschrieben wird, einmal in seiner Gottheit, einmal als Lamm, dann als Fürsprecher, nie stolpern, sich an allem aufrichten, denn alles hat einen Zusammenhang und gehört zur göttlichen Heilsordnung. Amen. Deshalb haben wir von Anfang an das Wort in ausgewogener Weise verkündigt. Mich stört es gar nicht, wenn unser Herr im Johannesevangelium, dem 5. Kapitel, Vers 19 sagt, der Sohn kann von sich selber aus nichts tun, als was er den Vater tun sieht. Überhaupt nicht. Genauso wie mich nicht stört, ich und der Vater bin eins. Mich stört überhaupt keine Bibelstelle. Im Gegenteil, ich bin dankbar für jede Bibelstelle, denn sie hat einen Zusammenhang in dem gesamten Heilsratschluss unseres Gottes und gehört zur göttlichen Heilsordnung. Wenn wir dann das Lamm mit 7 Hörnern gezeigt bekommen, dann heißt es, das sind die 7 Geister Gottes. Und dann wissen wir ganz genau, 7 Gemeindezeitalter, 7 Leuchter, 7 Botschafter, 7 Botschaften. Und dass derselbe Heilige Geist in 7 Mal wirkt und herabkommt im Laufe dieser Gnadenzeit. Wir haben das alles gehört. Wir stören uns an den Schriftstellen nicht. Wir richten uns daran auf und wissen, dass Gott einfach alles wohl macht, ganz wohl macht, bis hin zu der Stelle in 1. Korinther, dem 15. Kapitel, Vers 28. Wenn ihm alles unterworfen sein wird und er als König die Herrschaft angetreten und zur Vollendung gebracht hat. Stört doch gar nicht. Wenn geschrieben steht, dann wird der Sohn sich auch dem unterwerfen. Da steht doch nicht Herr, da steht doch Sohn. Man muss es einfach beachten, auf dass dann Gott sei alles in allem. Dann kennen wir ihn wieder nicht mehr als Vater und Sohn. Dann sind wir die Söhne Gottes. Und dann ist Gott alles in allem. Gott der Herr. Nicht mehr Vater, Sohn, sondern Gott der Herr. Wie es von Anfang an gewesen ist. Die Zielsetzung war, Söhne und Töchter bei sich zu haben, die genauso aus dem Geiste geboren sind wie der Sohn Gottes. Und das ist doch die Vollendung, auf die wir warten. Wenn geschrieben steht im 1. Johannes, im 3. Kapitel, noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Es sollte uns dankbar stimmen. Dankbar, dass der Herr der Herrlichkeit, dass er als Alpha und Omega, dass er sich so erniedrigt hat und um unsretwillen Mensch geworden, um uns in den göttlichen Stand zurück zu versetzen. Dies ist der Tag des Heils. Dies ist die Gnadenzeit. Und wir betonen es immer wieder, sie hat einen Anfang und sie wird ein Ende haben. Und wir ersehen tatsächlich aus allem, was auf Erden geschieht, wie nahe wir dem Ende gekommen sind. Und trotzdem bleiben wir nüchtern und klar in den Entscheidungen, im natürlichen Leben, nüchtern, ganz nüchtern, mit Füßen auf Erden, mit dem Herzen im Himmel, mit Gott verbunden. Lasst uns zusammenfassen, was wir heute hier sagen oder aus dem Worte Gottes hören wollten, gehört haben. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Das Volk Israel, gesammelt aus 142 Ländern der Erde, wartet auf Elia, aber wartet natürlich auch auf den Messias. Wir sehen es an allem, was vor sich geht. Ich wollte Herrn Sharon bitten, der jetzt den Touristenminister, den wir noch vor einigen Tagen mit Handschlag begrüßt haben, entlassen hat, weil er Gaza nicht aufgeben wollte. Gaza gehört nicht dem Volke Israel. Samarien, Judäa, ja. Gaza, nein. Das ist das alte Philisterland. Und Bruder Schmidt sagte, schreib's doch dem Sharon. Vielleicht weiß er's dann. Naja, wir haben aber mit Politik nicht viel zu tun. Ich will nur sagen, solange Menschen in der Regierungsverantwortung sind, wird's nicht klappen. Die göttliche Ordnung wird es sein, wenn der Herr sie selber herstellt. Nicht durch Verhandlungen, genauso ist es auch mit der Gemeinde. Nur der Herr kann die völlige Wiedererstattung geben. Nur er kann alles schenken. Wir hören das Wort und beim Hören des Wortes steigt das Verlangen in uns auf. Die Sehnsucht, dass der Herr sein Wort erfüllen möge, so wie er es aus Gnaden verheißen hat. Und wie auch schon erwähnt, dieselbe Kraft, die zu Pfingsten der Gemeinde geschenkt wurde, die dann weiterhin überall, wo gepredigt wurde, ist die Kraft Gottes mitgegangen, dabei gewesen. Der Heilige Geist fiel in Samarien, er fiel im Hause des Cornelius. Der Heilige Geist war dort, als Paulus den 12 Jüngern des Johannes die Hände auflegte, nachdem sie biblisch getauft waren. Ein Zeichen, dass das, was zu Pfingsten geschah, nicht einmalig war, sondern immer und immer wieder geschieht, nämlich da, wo das Evangelium, das volle Evangelium verkündigt wird.
Halleluja.
Lasst mich ruhig sagen, das volle Evangelium schließt die Rettung der Seele, die Vergebung der Sünden, die Glaubensgewissheit, dass Gott uns vergeben hat, auf und angenommen hat, mit ein. Er schließt den Glauben, er schließt die Buße, er schließt die Taufe, er schließt Erneuerung, er schließt die Geistestaufe, alles, was Gott in seinem Worte verheißen hat, muss offenbar werden, denn alles zusammen ist das volle Evangelium. Und wenn es ein volles Evangelium ist, dann soll es überfließen, und zwar in denen, die es glauben und die vollen Segnungen unseres Gottes aus Gnaden erleben. Nicht Anstrengung, einfach Glaube. Der Glaube versetzt uns in die Gegenwart Gottes. Und wenn man dann noch die erste Predigt des Johannes liest, in Matthäus 3, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ihr wisst ja, was eine Taufe ist. Eine Taufe ist ein untergetaucht werden. Und dieses Untertauchen, das hineingetauft werden ins Wasser, wird uns, was die Geistestaufe betrifft, vor Augen geführt. Hineingetauft zu werden in den Heiligen Geist. Es ist einfach beides Taufe. Wassertaufe, Geistestaufe. Hinein in das Wasser. Hinein in den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist in uns. In uns. Beides ist eine Taufe. Aber auch mit Feuer. Und das wollen die meisten nicht. Die meisten wollen keine Feuertaufe. Die wollen nur eine Geistestaufe. Sie möchten mit alter Zunge neu sprechen. Das geht nicht. Man muss mit einer neuen Zunge, mit einer neuen Zunge das Wort des Herrn weitertragen. Lass es mich abschließend ruhig sagen. Auch darin muss uns geholfen werden. Von Natur aus nachzulesen, in Jakobus 2 und 3, ist die Zunge ein Übel. Wir haben alle festgestellt, was andere Zungen an uns angerichtet haben, aber selten festgestellt, was unsere Zunge an anderen angerichtet hat. Das ist nun einmal die Not, in der wir uns alle befinden. Und von Natur aus ist tatsächlich jede Zunge vom Feuer der Hölle angezündet, wie geschrieben steht, und kein Mensch kann sie bändigen. Es geht einfach nicht. Es sei denn, Gott nimmt uns völlig und ganz in Beschlag, dass wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben und dann durch die Taufe mit ihm begraben werden, um in einem neuen Leben zu wandeln. Und deshalb die Geistestaufe begleitet von Feuerzunge. Nicht Feueraugen, Feuerohren, Feuerzungen. Die Zunge sollte jetzt in den Dienst Gottes gestellt werden. Und deshalb geläutert werden vom Feuer. Und dann die Salbung und dann die Kraft, so dass die Kraft zum Ausdruck gebracht wird durch die gereinigte, geläuterte Zunge, wo dann Leben, Worte und Taten übereinstimmen und Gott uns tatsächlich voll unter Kontrolle nehmen kann, weil wir mit dem Feuer des Geistes in Berührung gekommen sind und das Alte verbrannt und ein neues entstanden und die Salbung über uns kommen konnte, um dann das Wort des Herrn in rechter Weise zu tragen und zu verkündigen. Also nicht nur in Zungen reden, sondern das empfangen, was Gott uns verheißen hat. Und dann muss es innen aufbrechen, wie auch in Johannes 4 geschrieben steht. Das Wasser, das ich euch geben werde, wird in euch zu einer Quelle werden, die in das ewige Leben sprudelt. Das alles sind Worte Gottes. Und dann werden wir begreifen und auch miterleben, dass die Verheißung aus dem Propheten Joel nicht mit Apostelgeschichte 2, 8 oder 10 oder 19 endete, sondern dass sie heute genauso wahr ist, heute genauso Erfüllung findet, wo immer dasselbe Evangelium verkündigt wird, ist derselbe Heilige Geist wirksam, um das Wort zu bestätigen und allen das zu schenken, was Gott uns verheißen hat. Denn so sagt es Petrus, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel verheißen hat. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Also nicht nur Erinnerung an Pfingsten, sondern ein Herzensverlangen, mit Heiligem Geist erfüllt zu werden, mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet zu werden, um dann wirkliche Zeugen zu sein und als Gesamtgemeinde die Verantwortung zu übernehmen. Und Gott wird die Einmütigkeit so wirken, dass wir tatsächlich staunen werden, in welch einer Weise die Kraft Gottes sich kundtun wird. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. So haben wir es im Dienste dessen gesehen und miterlebt, den Gott als Botschafter gesandt hat. Und so werden wir alle, die wir die göttliche Botschaft mit allen Verheißungen, mit allem, was sie in sich birgt, tragen und glauben, auch wir werden diese Erfüllung aus Gnaden sehen, aus Gnaden miterleben. Bitte nehmt es auf, nehmt es an. Wir warten nicht vergeblich, weil wir eine Verheißung haben. In dem Moment, wo wir eine Verheißung haben, ist unser Glaube in der Verheißung verankert. Denn Gott hält sein Wort. Was er verheißen hat, das geschieht. Auch in diesen Tagen, heute und morgen, möge es aus Gnaden geschehen. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet und singen vielleicht heute mal ausnahmsweise nicht so, wie ich bin, sondern komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. jetzt singen wir noch, dies ist der Tag. Ihr könnt es mit Recht singen.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Ich lieb ihn, ich lieb ihn.
Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Das treue Gottesland, das mir geliebt und für mich statt am Kreuz stand. Ich liebe das teure Gottesland, das mir geliebt und für mich statt am
das ein Chorus, heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Ich glaube ja nicht.
Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Göttliche Tröste, leite all mein Tun.
Lass uns die Hände heben.
Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Göttliche Tröste, leite all mein Tun.
Und noch einmal im Glauben.
Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Tröste, leite all mein Tun.
Brüder und Schwestern, in Johannes 3 steht geschrieben, der Geist weht, wo er will, du hörst sein Sausen, weißt nicht, wo er kommt, wohin er geht. Aber heute wollen wir Gott, den Herrn, darum bitten, dass der Wind in unsere Richtung weht. Einfach in unsere Richtung, dass der Regen des Segens, die Wolke des Segens, sie den Regen tragen, sich offenbaren. So wie Elia, er sah eine Wolke aufsteigen, so groß wie die Hand eines Mannes. Nachdem der Karmel geschah, die Entscheidung gefallen war. Die Entscheidung ist gefallen. Der Herr ist Gott und Gott ist der Herr, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. O Gott, sende die Kraft, wehe durch deinen Geist, mögen unsere Richtung kommen, heute an dieser Stätte. Halleluja, Halleluja, wir glauben es, wir glauben es. Halleluja, Gloria, Gloria, oh Halleluja, 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 der Heilige Geist erfüllt den Raum, erfüllt die Herzen, lobet Gott, preiset Gott, rühmet die Kraft des Blutes, des Wortes und des Geistes. Halleluja! Halleluja! Geliebter Herr, hier ist dein Volk, deine Gemeinde, die dir glaubt, die dir vertraut. Taufe, Taufe, mit Geist und Feuer. Halleluja! 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 Glory! Preis und Ehre! Preis und Ehre! Preis und Ehre! Halleluja! Heilig! Heilig! Heilig ist der Herr, unser Gott. Er hat zu uns geredet. Sein Wort ist wahr. Seine Verheißungen gelten. Halleluja! 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 Preis sei unserem Gott. Oh, dein Wort, dein herrliches Wort. Halleluja! Es ist Geist und Leben. Geist und Leben. Geist und Leben. Halleluja! 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 Geist und Ehre! Geist und Ehre! Geist und Ehre! Halleluja! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Halleluja!
Thank you.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Brüder und Schwestern, glaubet jetzt, glaubet, dass ihr mit Gott versöhnt worden seid. Glaubet, dass das Blut des Lammes Gottes am Kreuz auf Golgatha zur Vergebung unserer Sünden vergossen worden ist. Glaubet, wie geschrieben steht in Lukas 24, Vers 47, in seinem Namen wird Buße und Vergebung allen Völkern gepredigt werden. Nicht nur zum Zeugnis, sondern Buße und Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden. Und so ihr jetzt glaubt, können wir euch tatsächlich von Gott aus durch die Autorität des Wortes versichern. So wahr ihr glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für euch starb und ihr mit Gott versöhnt wurdet, so ihr glaubt, dass eure Schuld getilgt, eure Sünde vergeben. In dem Moment ist geschehen, ist geschehen. Ihr braucht nicht Minuten, nicht Stunden. Es ist geschehen in einem Augenblick, wo der Glaube zur Offenbarung nicht als Überlegung, sondern zur Offenbarung geworden ist. Und in dem Moment kommt Buße über euch. Ihr merkt, wo noch was gut zu machen ist, wo noch nicht alles so ist, wie es sein sollte. Ihr bringt es dem Herrn und er übt reichlich Vergebung. Und ihr empfängt Frieden mit Gott, der höher ist als alle Vernunft der Menschen. Geht in die Ruhe Gottes ein. Wie geschrieben steht, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Mögen alle, besonders alle Jugendlichen, die bis jetzt diese Entscheidung noch nicht bewusst getroffen und noch nicht persönlich erlebt haben, dass sie Glaubensgewissheit empfangen haben, empfangt sie jetzt. Gott ist gegenwärtig. Der Geist Gottes ist wirksam. Glaubet und es wird euch zuteil. Singen wir auch gemeinsam. Glaube nur und es geschieht.
Glaube nur. Alles ist möglich, glaube nur, alles ist möglich, Jesus ist. Jesus ist mir, alles ist möglich bei Jesus Christus. Jesus ist mir, Jesus ist mir, alles ist möglich.
Während die Häupter geneigt sind, lasst mich fragen, wie viele haben jetzt ihre Erlösung, Vergebung und die Gnade Gottes aufgenommen, angenommen und persönlich erfahren? Hebt kurz die Hand. Ich weiß, es sind eine große Anzahl. Gott segne euch alle. Wie viele hatten andere Nöte, ob Krankheit, was immer es gewesen sein mag? Heute ist der Tag, an dem Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Der Heilige Geist ist wirksam, um das Wort zu bestätigen in allen, die es glauben. Heute ist Großes geschehen und es wird offenbar werden, dass der Aufgang aus der Höhe uns besucht hat. Wenn er kommt, dann erleben Menschen Vergebung, Heilung, Befreiung. Alles, was er verheißen hatte, ist Realität geworden. Gott ist treu. Gelobt sei sein wunderbarer und herrlicher Jesus-Name. Halleluja. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Bitte.
Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Denn er führt mich immer an, sei es auf Berge, sei es auf Strand. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Seinen Hand zu sehen, denn auf Satan will ich gehen, ist doch Gott, wenn ich das sehe. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ja, mein Jesus ist der Sieg, überlasst mir nicht die ganze
Amen.